weil ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn nicht irgendwann das Tanzen in mein Leben gekommen wäre. Ich kann mich an eine Szene im Heim erinnern, wo irgendein Erwachsener, es war kein Erzieher, gesagt hat, aus euch Heimkindern wird sowieso nichts. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will der kleine Michael Jackson der DDR werden. Dann habe ich angefangen zu tanzen. Und das dann auch auf dem Schulhof. Und plötzlich haben die nicht mehr das Heimkind gesehen, sondern Detlef, der so cool tanzen kann.
Was war für dich das Schwierigste, was du in deinem Leben vergeben musstest?
Alter Schwede, meinem Vater. Mein Vater hat immer geleugnet, dass ich sein Sohn bin. Und dann sagte eine Freundin von mir aus München, wenn du willst, dass sich für dich der Kreis schließt, Detlef, dann würde ich dir empfehlen, ihn zu besuchen, weil du wirst es nicht mehr immer können. Und dann konnte ich mit 34 Jahren was sagen, was ich vorher noch nie sagen konnte. Hallo, Papa.
Schön. Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in dieser Folge habe ich den wundervollen Detlef, die Soest im Podcast zu Gast. Und Detlef und ich, wir sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie so Soulmates, die sich immer wieder tatsächlich nie persönlich getroffen haben, aber wo immer wieder Menschen waren, die uns irgendwie miteinander connecten wollten. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, uns zusammenzusetzen, miteinander zu reden. Und dieses Interview geht auf jeden Fall unter die Haut, tief ins Herz. Und wir reden über die Kindheit von Detlef, wie er aufgewachsen ist in einem Kinderheim, die Schwierigkeiten, die er hatte mit seiner Mutter, wie Tanzen sein Leben verändert hat, wie es war, als er seinen Vater gefunden hat, wie es war, seinem Vater das erste Mal zu begegnen, wie er es geschafft hat, seinem Vater zu vergeben, seiner Mutter zu vergeben und ja, einfach ein unfassbar erfolgreicher Unternehmer, Tänzer, Choreograf zu werden, Papa von wundervollen Kindern, super happy, verheiratet und ja, also dieses Interview ist für dich. Ich hoffe, du kannst dich damit aufladen, sehen, dass unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunft sein muss, sondern wir an einem bestimmten Punkt entscheiden können, wie wir weitergehen wollen. So viel Freude mit diesem Podcast und ja, ich hoffe, dass er dich tief berührt und dich vielleicht ein bisschen inspiriert, in die eigene Heilung zu gehen. Ich freue mich so sehr, wirklich, Detlef, dass du hier bist. Ich bin so, auch als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, ich war so, ich habe irgendwie 1 Million Fragen an dich. Und wir waren ja immer so ein bisschen in Kontakt über WhatsApp. Und irgendwie, es gibt ja so Menschen, ich weiß nicht, das kennst du, die beobachtet man immer so ein bisschen so aus der Ferne. Weißt du so? Und man denkt sich immer so, ah, cool, es geht ihm gut. Weißt du so? Und irgendwie hatte ich immer so dieses Gefühl bei dir, dass ich hatte immer so, wir kannten uns nicht so, aber I got your back.
Ja, aber das war bei mir auch so. Also jetzt denkt vielleicht der eine oder andere so, was haben die sich denn ausgedacht? Aber so war es bei mir in Bezug auf dich auch. Krass. Also obwohl wir sind uns wahrscheinlich, ohne dass wir es gemerkt haben, bei irgendwelchen Veranstaltungen aneinander vorbeigelaufen oder waren auch dort oder ähnlich. Aber ich hatte auch immer so ein Auge und dachte so, Laura Marlina, ja, okay, alles gut. Und dann ist ja Kate ein großer Fan von dir geworden, meine Frau. Ja, und dann kam das nochmal auf ein ganz anderes Niveau. Und deswegen, also ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich mich auch, wirklich sehr. Wo fangen wir an bei dir? Wo würdest du deine Geschichte anfangen lassen?
Ach, weißt du, wo ich die anfangen lassen würde? Umgekehrt, beim Heute. Ja, weil oftmals werde ich gefragt, ja, wie war deine Kindheit? Und darüber sprechen wir sicherlich auch. Aber wenn ich heute so hinschaue, dann bin ich sehr glücklich. Wobei glücklich, ich bin einfach sehr beseelt von der Art, wie ich heute Familie und Frau und meine Kinder, wie ich das alles leben darf. Und habe da jeden Tag so eine sehr intensive Dankbarkeit dafür. Dankbarkeit und Demut. Mhm. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass halt gerade meine Kindheit und Jugend und auch das junge Erwachsensein ziemlich schwierig war. Und umso dankbarer bin ich, dass ich das jetzt so leben darf und meine Kinder das anders erleben.
Was ich so spannend finde, ich kenne viele Männer, die auch eine schwierige Kindheit hatten, jetzt vielleicht nicht in deiner Intensität, aber auch, und die dann dieses Ding haben, ich glaube, ich will am liebsten gar nicht Papa werden, weil ich habe so eine Angst davor, Kinder zu bekommen, weil ich Angst habe, dass ich entweder so bin wie mein eigener Vater oder dann auch nicht da bin oder das wieder reproduziere, was ich selber erlebt habe als Kind. Hattest du das auch, als du wusstest, dass du Papa bist?
Ich wollte unbedingt Papa werden. Das war für mich unglaublich wichtig, Kinder zu haben und eine Familie zu gründen. Und für mich war eigentlich klar, und wenn ich früher gefragt wurde, okay, was machst du denn anders als dein Vater? Da habe ich immer gesagt, ich werde meinen Kindern all meine Liebe geben und ein normales, gutes Familienleben. So, nun wissen die meisten, dass Shani und Carlos, meine beiden Großen, die sind jetzt 16 und 17, dass die ja in Patchwork leben. Also die Mama von den beiden und ich sind getrennt und Carlos und Shani sind mal bei mir und mal bei meiner Ex-Partnerin, mit der ich in einer sehr, sehr guten Freundschaft mich befinde seit vielen, vielen Jahren. Dafür bin ich sehr dankbar. So, aber in dem Moment, wo sozusagen diese Trennung dann stattgefunden hat damals, war für mich klar, okay, das Ding hast du versaut, Soest. Du hast erzählt, du willst deinen Kindern ein heiles familiäres Umfeld geben und du hast es verhauen. Das hast du nicht geschafft. Heute sage ich, dass es genau das Richtige war. Weil erst danach, nach der Trennung, ich eigentlich wirklich intensiv angefangen habe, nicht nur mit meinen Kids Zeit zu verbringen, sondern wirklich auch qualitativ mit ihnen Zeit zu verbringen. Und ich erinnere mich an eine kleine Story mit Shani, mit meiner Großen. Da war sie 3. Und wir waren auf Kreta. Und um ehrlich zu sein, ich habe sehr, sehr viel das Handy in der Hand gehabt in dieser Zeit. Und dann war der Urlaub zu Ende und es war eigentlich ein schöner Urlaub. Und dann sagte ich, und Carlos, Shani, wollen wir hier nochmal wieder herfahren? Das war doch toll, oder? Und dann sagte Shani so, ja, Papa. Aber nur, wenn du nicht immer dein Handy in der Hand hast. Kannst du dir vorstellen, wa? Also das war für mich, das war gerade relativ kurz nach der Trennung, aber das war für mich zum Beispiel ein Game Changer, wo ich echt gedacht habe, okay, wenn deine Kids mit 3 Jahren das so wahrnehmen, dass du nur am Handy hängst, zwar da bist, aber eigentlich nicht da bist, dann musst du was ändern. Ja? Und das habe ich dann auch gemacht. Aber der Moment war krass.
Ja. Ja, unsere Kinder, die sind da zum Glück sehr, Carlo schubst mich manchmal einfach, wenn ich mein Handy in der Hand habe, um irgendwie da wieder meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich glaube, das ist so wichtig, das einfach mit unseren Kindern diese Geräte wegzumachen, um denen nie das Gefühl zu geben, ne, dass irgendwas wichtiger ist als die in dem Moment.
Weil ist es ja auch nicht.
Ist es nicht.
Ja. Ist es ja nicht. Und es ist so, ja, mich berührt es, auch jetzt, wenn ich darüber spreche, weil wir können als Eltern, glaube ich, nicht alles richtig machen. Und natürlich gibt's auch den ein oder anderen Moment, wo man so für sich selbst denkt, okay, also warum warst du da jetzt nicht da? Warum hast du gesagt, warte mal, Schatz, ich komme gleich. Papa hat noch was zu tun. Obwohl der Moment, also ich halte mich nicht für einen schlechten Vater, ich halte mich für einen sehr guten Vater. Ja, auch wenn es arrogant klingt, aber ich liebe meine Kinder und gebe ihnen alles, was möglich ist von mir, ja. Aber natürlich gibt's auch solche Momente, wo du dich danach fragst, hättest du das eigentlich nicht anders machen können? Warum musste sie jetzt oder er jetzt den Moment da warten? Obwohl es vielleicht gerade ein aufregender Moment für eins meiner Kinder war. Ja? Also das sind so Learnings, die ich als Vater, als Elternteil mitgenommen habe. Dass ich also sehr früh angefangen habe, mich, wenn ich mit den Kids unterwegs bin oder wenn die Kids bei mir sind, wirklich mit ihnen zu beschäftigen und nicht nebenbei irgendwie, weißt du, auf dem Handy, ja, ja, finde ich super, toll, und noch was machen.
Voll präsent zu sein. Welche Rolle spielt bei dir mit deinen Kindern Tanzen und Musik?
Ja, wir spinnen schon gerne rum. Wobei ich muss ehrlicherweise zugeben, dass meine Frau Kate ist die beste Tanzrumspinnerin bei uns. Also wenn die anfängt so freaky zu tanzen, da gibt's den Baum, dann gibt's den Storch bei ihr, dann gibt's die Spinne, den DJ, die geht ab und wir lachen uns scheckig, ja. Ich könnte dir, Mike nicht, aber ich könnte dir ein Silvester-Video zeigen, ey, das ist ein Wahnsinn. Also das machen wir gerne. Und Shani, die Große, ist auch Coach bei mir in der Schule.
Geil, ach cool.
Die ist Hip-Hop-Coach und unterrichtet 12-, 13-jährige Kids. Und Ayana geht auch zum Tanzen bei mir in der Schule. Und Carlos hat, bis sein Fußball dann Überhand genommen hat, ja, der ist halt leidenschaftlicher Fußballer, hat der auch sehr gut getanzt, auch Meisterschaften. Also die haben alle so ein tänzerisches, eine tänzerische Affinität, aber nur die Mädels sind da wirklich noch dabei.
Okay. Ja, voll schön. Was bedeutet das für dich, zu tanzen?
Ja, Tanzen ist für mich nach wie vor, ich unterrichte ja auch noch bei mir in der Schule, ist nach wie vor Freiheit und ist nach wie vor sich richtig spüren. Also bei mir ist es dann so, manchmal hat man ja das Gefühl, dass man sich selber nicht mehr richtig spürt oder dass man aus der Balance kommt irgendwie oder so. Und wenn ich tanze, dann bin ich in der Balance. Dann fühle ich mich 100% bei mir. Ja, und das ist für mich Tanzen. Wobei, wo ich mich auch 100% bei mir fühle, ist, wenn ich anderen Tanzen beibringe.
Ja, spannend.
Und dann ich diese Erfolge sehe und diesen Aha-Effekt in den Gesichtern der Schüler. Weißt du, vorher denken sie so, was ist das für ein Gulasch, den ich hier tanzen soll? Ich verstehe nicht, was der meint. Und plötzlich so plopp. Und dann verstehen sie es. Und dann funktioniert es. Das ist genial.
Wann hast du angefangen zu tanzen?
Ich war 12, als ich angefangen habe zu tanzen. 12 Jahre. Und ich war damals im Kinderheim und habe mit zwei Freunden, Andreas und Dirk, nachts sind wir in den Gruppenraum eingebrochen über dem Balkon, weil wir gehört haben, dass irgendwie es ein Video gibt, 17 Minuten lang, 1983, 82 war das, so ein Gruselvideo. Und das Gruselvideo wollten wir sehen. Und wir haben dann die Balkontür so ein bisschen angeschlagen gelassen, ja, dass sie also nicht ganz zu war, und haben uns nachts dann da in das Zimmer geschlichen, weil das ist der einzige Raum, wo es einen Fernseher gab. Und dann musstest du Röhrenfernseher hinten an der Antenne, muss man sich heute mal vorstellen, ja, hinten an der Antenne so rumdrehen, damit du ZDF empfangen konntest, weil ich bin ja aus der ehemaligen DDR, also aus dem Osten, und da durftest du ja eigentlich nur erstes und zweites DDR-Fernsehen gucken, ja. So, also haben wir das erstmal umgestellt und dann konntest du ZDF empfangen. Und ich saß in der Mitte, die beiden saßen links und rechts und die beiden haben sich total gegruselt und fanden es so mega spannend. Und ich habe nur diesen Typen gesehen, Michael Jackson, und dachte so, alter Schwede, wie cool ist der, wie cool kann der tanzen? Und das Mädchen, bis er sich dann verwandelt hat, aber das Mädchen steht ja total auf den und himmelt den an und wie der um sie rumtanzt und wie der singt. Und dann dachte ich so in mir drin, glaube ich, ja, dachte ich so, okay, Dirk sieht jetzt nicht annähernd aus wie Michael Jackson, Andreas auch nicht annähernd. Ich habe zumindestens etwa die Hautfarbe und Locken. Und das war der Moment, wo ich beschlossen habe, tanzen zu lernen.
Wow.
Das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, in mir drin so ein bisschen, ich will der kleine Michael Jackson der DDR werden. Und dann habe ich angefangen zu tanzen. Jeden Tag, jeden Abend. Wir hatten keinen Spiegel bei uns im Zimmer. Wenn es dunkel geworden ist, konnte ich mich so im Fenster sehen und habe immer im Fenster dann so die Moves gemacht und geguckt, wie was aussieht.
Hast du komplett selber beigebracht?
Naja, du hattest ja damals, das ist so crazy, damals gab es ja Bravo und Yam, ja, also so Jugendzeitschriften. Ja. Und da waren so Tanzabfolgen mit Fotos immer drin.
Ach, krass.
Zum Beispiel von dem ersten Breakdance-Lehrer in der BRD damals, Eisi Gulb. Und der hatte eine Sendung, die konnten wir aber nicht gucken. Ja? Aber wir haben es geschafft, Bravos und Yams, weiß nicht, ob es die Yam damals schon gab, die Bravo auf jeden Fall, zu bekommen. Und da hattest du so Lernposter, wo du tanzen lernen konntest. Und dann kam einmal der eine auf den Schulhof und hat gesagt, hier, guck mal, jetzt kann ich den hier. Und wir dann, okay, wie geht der? Und der nächste dann hier Pantomime, ja. Ah, wie geht der? Und so haben wir uns das gegenseitig beigebracht. Also du hast ja kaum Möglichkeiten gehabt, irgendwas tänzerisch jetzt zu sehen. Ich meine, das ist 1983, wie lange ist es her? 50 Jahre? Nee, 40 Jahre. So alt bin ich dann doch noch nicht. Ich hab gerade Angst bekommen.
Ich auch.
Nee, also 40, ja. Um die 40 Jahre.
Ja, ja, krass, ziemlich genau.
Ja. Ja.
Krass. Und wenn du für dich da reinfühlst, der Detlef vor diesem Tanzvideo, der Detlef in dieser Zeit, wo er angefangen hat zu tanzen und der Detlef, der heute hier vor mir sitzt, was würdest du sagen, wenn wir nochmal in uns in diesen Detlef reinfühlen, bevor er dieses Tanzvideo gesehen hat, diese 12 Jahre vorher, was würdest du sagen, war so sein Kernglaubenssatz über ihn?
Sehr gute Frage. Also ich habe damals immer so die Drei-Affen-Technik gelebt. Nichts sagen, nichts hören und nichts sehen, weil ich dachte, dass mich sowieso niemand sehen will, dass ich sowieso nicht geliebt bin, dass ich sowieso nicht gehört werden will. Weil als Heimkind, was ich ja damals war, warst du halt auch in der Schule. Wir waren 4 Heimkinder in der öffentlichen Schule. Und immer wenn irgendwas war, Kloppereien, Läuse, wenn irgendwas gefehlt hat, dann ging der Blick immer erstmal zuerst auf die Heimkinder,
krass,
logischerweise. Das heißt, ich war nicht Detlef der Junge, sondern ich war das Heimkind, eins der 4 Heimkinder. Ohne dass ich damit jetzt irgendwie Mitleid erzeugen will, aber das war die Situation damals. Ja, wir wurden nicht gesehen und wenn wir gesehen wurden, wurden wir als Heimkinder gesehen. Und dann habe ich angefangen zu tanzen. Und das dann auch auf dem Schulhof. Und plötzlich haben die nicht mehr das Heimkind gesehen, sondern Detlef, der so cool tanzen kann. Detlef, der plötzlich den Moonwalk von Michael Jackson kann. Und dann hat sich alles gedreht. Die Jungs waren cool und kamen und haben gesagt, kannst du uns das mal zeigen, wie das geht? Die Mädels bei mir aus der Klasse haben mir teilweise vom Bäcker an der Ecke Süßwaren mitgebracht. So Amerikaner. Ich habe immer Amerikaner so gemocht. Ja. Oder wie heißen die? Spritzkuchen. Ja. Haben die mir dann mitgebracht und war ein bisschen Bestechung, dass ich dann wieder tanze. Also kann man jetzt auch zwiespältig sehen. Aber plötzlich hatte ich eine Freundin, Yvonne. Eigentlich so, die war aus der Nachbarklasse. So diejenige, die alle Jungs irgendwie haben wollten. Plötzlich war das meine erste Freundin. Also es hat sich ganz viel gedreht in dem Moment, wo man mich nicht mehr als Heimkind, sondern als den tanzenden Detlef gesehen hat. Was schade ist, aber wir Kinder sind ja extrem ehrlich, ja, und folgen dem, was wir fühlen oder sehen oder empfinden. Und dann hatte ich schon viele Momente, wo ich mich mehr gesehen, mehr geliebt, mehr gehört gefühlt habe und wollte natürlich mehr davon. Also mich hat es motiviert, noch leidenschaftlicher, noch intensiver, noch ehrgeiziger zu tanzen und zu üben, um mehr von dieser Zuneigung und Sichtbarkeit plötzlich zu kriegen. Ja, auf irgendeine Art und Weise traurig, dass das notwendig ist. Auf einer anderen Art und Weise hat es mich aber getragen.
Ja.
Weißt du, also eigentlich hat Michael Jackson, ohne dass er es weiß, weil ich habe ihn nie kennengelernt, mich eigentlich gerettet. Weil ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn nicht irgendwann das Tanzen in mein Leben gekommen wäre.
Was glaubst du?
Ach, weißt du, ich kann mich an eine Szene im Heim erinnern, wo irgendein Erwachsener, es war kein Erzieher, gesagt hat, aus euch Heimkindern wird sowieso nichts. Ihr werdet entweder Alkoholiker, Kriminelle, Straßenfeger oder drogenabhängig. So, das war auf der Straße, vorm Heim, so jemand, der uns einfach ärgern wollte, ja. Und da hatte ich in mir, und damit, das beantwortet meine, die von dir gestellte Frage, vielleicht wäre das mit mir passiert. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß aber, dass das Tanzen mir Halt gegeben hat.
Mhm.
Und, dass diese Aussage von diesem Menschen, dass aus uns sowieso nichts wird, das hat in mir irgendwie, so eine innere, dir werde ich's zeigen, Motivation geschaffen. Ganz unbewusst, ja, dass ich mir dachte, nee, das Klischee, das möchte ich nicht erfüllen, das werde ich nicht erfüllen. Es geht auch anders. Habe ich mir damals nicht gesagt, aber heute rückblickend glaube ich, dass das auch was mit mir gemacht hat.
Welcher Mensch würdest du sagen, war genau das Gegenteil in deinem Leben? Wer war jemand, der mal etwas zu dir gesagt hat, was dich getragen hat oder dir das Gefühl gegeben hat, ja, du kannst genau der Mensch werden, der du gerne sein möchtest.
Hm. Es gab ein paar. Es gab ein paar. Es gab Martin Strube, mit dem ich immer noch einmal im Jahr essen gehe, in Steakhouse in Berlin. Immer das gleiche Restaurant, immer der gleiche Platz, weil er will das gerne so. Martin ist 70 geworden jetzt. Mhm. Und Martin war und teilweise ist, aber damals war ganz intensiv, wirklich einer meiner ersten Mentoren, als ich als junger Erwachsener total pleite und verschuldet war. 65.000 D-Mark Schulden mit 20 Jahren, keine Wohnung ohne Warmwasser, ohne Strom, ohne Heizung, ohne Herd, weil ich kein Geld hatte. Ich hatte 14.000 damals noch D-Mark, alleine Schulden an Mieten.
Ach krass.
Aber dadurch, dass dieser Umbruch DDR, BRD damals war, ging das noch. Das ist niemandem wirklich aufgefallen. Hm. Irgendwann ist es natürlich aufgefallen. Dann bin ich schnell abgehauen. Ja? In der Tat. Aber Martin hat mich da rausgeholt. Er hat gesagt, okay, Detlef, jetzt setzen wir uns hier hin. Du guckst dir jetzt an, bei wem hast du diese Schulden? Weil ich halt wirklich einen Tag auch im Gefängnis war, weil 2.700 D-Mark von diesen Schulden waren beim Staat. Und da ist es ja so, wenn du das nicht zahlst und der Gerichtsvollzieher nicht pfänden kann, dann kriegst du irgendwann ein Schreiben, dass du ins Gefängnis musst, um diese Schulden in Tagessätzen abzusitzen.
Krass.
Und bei mir waren das 33, lass mich nicht lügen, aber 33 Tagessätze. Das heißt, ich sollte 33 Tage im Gefängnis sein. Mhm. Und dann hat morgens um 7.20 Uhr die Polizei bei mir geklingelt. Es war ein Montag. Und ich habe aufgemacht. Meine Freundin war im Wohnzimmer, da haben wir geschlafen auf einer Matratze. Und die Polizei stand vor der Tür. Und die sagt, 2.700 D-Mark kriegen wir oder wir nehmen sie jetzt mit. Und ich so, ich habe die nicht hier, aber kann ich vielleicht da später? Nee, nichts mit später. Entweder sie haben das jetzt hier oder wir nehmen sie mit. Also haben die mich mitgenommen. Und dann saß ich da in so einem Polizeibus mit anderen Kriminellen und bin erst in die Justizvollzugsanstalt Moabit. Da war ich dann eine Stunde etwa in der Zelle, so richtig mit diesen schweren Metalltüren und diesem Gitter, wo sie so aufmachen und durchgucken, weißt du, ans Fenster, was ich hatte, bin ich nicht mal rangekommen. Das war größer als ich, da konnte ich nicht mal rausgucken. So, und da war ich eine Stunde und dann haben sie mich in die Justizvollzugsanstalt Plötzensee gebracht, Nähe Tegel. Und da war ich dann in meiner Zelle und hatte schon die Handtücher, die Bettwäsche, Besteck. Das kommt gerade nochmal hoch, das war wirklich krass. Weil du denkst in dem Augenblick, was ist passiert? Und dann habe ich da rausgeguckt und dann liefen da die anderen Insassen irgendwie draußen rum. Oh, und ich dachte dann so, so ist. Also wenn du hier rauskommst, musst du was ändern. Also ich war ja immer noch mittendrin in dieser Drei-Affen-Technik, auch als junger Erwachsener. Auch wenn ich getanzt habe, gab es ja viele Niederlagen als Jugendlicher, mit denen ich umgehen musste. Und Vater und Mutter hatte ich ja trotzdem nicht, ja, die dir also hätten Halt geben können. Das war ja alles nicht da. Oh, und dann hat am Ende des Tages Franka Wimmer, eine gute Freundin von mir, hat in einer Volksbank in Steglitz sich ein Kontokorrent von 2.700 D-Mark geholt. Und ist gekommen und hat mich rausgeholt.
Krass.
Das war krass. Also am Abend, 19 Uhr, 19.30 Uhr, war ich wieder draußen. Und da wusste ich, okay, Detlef, jetzt musst du was ändern, weil sonst ist das dein Leben. Dann stehen die übermorgen wieder da und nehmen dich mit. Das war so einer der krassesten Tiefpunkte in meinem Leben, weil halt auch außer Franka dann niemand da war an Familie, der dir hätte helfen können in dem Moment. Das war krass. Ja, und ich erlebe das gerade nochmal, deswegen bin ich so, spreche ich glaube ich gerade langsamer oder irgendwie, habe gerade mein Typus, habe ich das Gefühl, verändert, weil mich das echt gerade nochmal so einholt.
Ja.
Alter Schwede.
Was war in dem Moment, als dir gesagt wurde, du wirst wieder rausgeholt? Also als du wusstest, Franka steht da und nimmt dich mit?
Boah, ich konnte mich gar nicht, Also normalerweise würde man denken, dass man dann irgendwie so schreit und sagt, ja, geil, ich kann hier raus. Ich konnte das gar nicht. Mhm. Ich war einfach, das war einfach so, weißt du, so als wenn alles irgendwie runterfällt und ich nur hoffe, dass ich auch wirklich jetzt rauskomme. Ja, ich habe das ja nicht geglaubt bis zu dem Moment, wo sie dann da stand an so einer kleinen Luke und da bezahlt hat und dann ich dann raus durfte, habe ich das ja nicht geglaubt. Aber dann wusste ich, jetzt muss ich was ändern. Und das Schöne ist, Side Story, Franka ist dann mit ihrem Mann, den sie kennengelernt hat, mit einem Chilenen, ist sie dann nach Chile gezogen, haben zwei Kinder, leben jetzt auch wieder in Deutschland. Und to make a long story short, ich konnte ihr dann auch irgendwann mal helfen. Mhm. In einer nicht ganz so schlimmen, aber auch schwierigen Situation, die sie dann in Chile hatte. Und somit hat sich der Kreis irgendwie wieder geschlossen. Mhm. Ja. Das war genial.
Ja, das ist so krass, gell? Mhm. Wenn man manchmal gar nicht weiß. Das finde ich immer, denke ich so oft so, das ist ein Lebensmotto, wonach ich immer schon lebe. Don't do what's easy, do what's right. So, und das, wann immer wir jemandem helfen können, hilf einfach, weil du weißt nie, what it will be good for. So, ne?
Ja. Und das erinnert mich auch daran, als ich damals Popstars gemacht habe, hier meine Castingshow. Und das Erste, was ich den Bands, sorry, wir schwingen jetzt so ein bisschen hin und her, aber.
Dafür sind wir hier.
als ich habe meinen Bands, die dann gewonnen hatten, egal ob Roses, No Angels, Preluders, Overground, Monroes, you name it, immer gesagt, denkt nicht, dass ihr auch nur einen Deut besser seid jetzt als Menschen, als ihr das vorher wart. Hm. Egal, ob wir bei einer Veranstaltung, beim Dom, bei der Bravo Supershow oder beim Echo, ob wir an dem Security vorbeigehen, der euch die Tür aufmacht, ob wir irgendjemanden sehen, der euch die Garderobe putzt, ob irgendjemand als Assistent für euch tätig ist. Jetzt habt ihr die Verantwortung, besonders aufmerksam und freundlich zu sein. Das wird dir jedes Mitglied einer Popstars-Band, wird dir das spiegeln, dass ich denen das immer gepredigt habe. Und wenn man sich heute so Künstler anguckt oder auch so erfolgreiche Künstler wie Giovanni Zarella, der auch aus Popstars entstanden ist, dann sieht man überall bei ihm, dass genau diese Höflichkeit, dieses gute Verhalten, dass er das halt lebt.
Ja.
Und das finde ich genial.
Ja. Heute, was würdest du sagen, ist dein, oder anders gesagt, angenommen, du könntest jetzt nicht mehr tanzen. Aus welchem Grund auch immer.
Mhm.
Du wärst sozusagen, diese Identität, Detlef, der Tänzer, würde dir heute genommen werden. Wer wärst du dann?
Wenn es jetzt, also ich gehe hier raus
heute,
und dann wird
mir
dieses...
Du könntest nicht mehr tanzen, angenommen.
Okay.
Diese Identität, Detlef, der Tänzer, ist jetzt nicht mehr da. Genauso wie sie dir gegeben wurde, würde sie dir wieder... Wer weißt du heute, wer du bist, obwohl du nicht mehr tanzen könntest?
Ich würde die Menschen trotzdem bewegen.
Hm.
Nicht durch Tanz, weil das Können habe ich ja nicht mehr. Aber ich würde sie dazu bewegen, ihren Weg zu gehen. Ja, ich sage ja immer so gerne, Bewegung durch Motivation und Motivation durch Bewegung. Und das sehe ich bei mir so ein bisschen. Egal, ob es Tanzen ist, ob es Fitness ist oder ob es auch Mindset-Coaching ist.
Mhm.
Es geht ja darum, dass wir uns bewegen. Und wenn wir uns bewegen, ob es ein Tanzschritt ist, den ich ein paar Mal übe, der am Anfang nicht funktioniert und irgendwann klappt er und ich merke, ey, jetzt kann ich's. Und das motiviert mich, den nächsten Schritt zu lernen. Ob's, wie bei meiner kleinen Tochter damals, ist, dass sie sagt, Papa, ich kann nur einen Liegestütz. Das ist Jahre her, die ist jetzt 13 und macht 40 Liegestütze. Ja. Und wir haben damals angefangen, habe ich gesagt, okay, Schatz, du machst heute einen einzigen Liegestütz. Und das machst du die nächsten 4 Tage, immer vorm Schlafen gehen. Es ging nicht darum, dass sie Muckis kriegen sollte. Es ging darum, dass sich hier was verändert. Ja. Und schon am zweiten Tag wollte sie 2 Liegestütze machen.
Hm.
Also Papa, ich kann jetzt auch, ich glaube, ich schaffe heute 2, sage ich, nein. Wir haben gesagt, 4 Tage lang 1 Liegestütz und erst dann 2.
Hm.
So, das heißt, sie war eigentlich schon in der Motivation, mehr machen zu wollen. Das meine ich wieder mit Motivation durch Bewegung und Bewegung durch Motivation. aber musste warten. Und dann hat sie natürlich mit Freude am fünften Tag die zwei gemacht. Mhm. Ja, also was würde ich machen? Ich würde nach wie vor mit den Menschen meine Geschichten teilen, meine Ideen von, wie verstehe ich Leben?
Wie verstehst du Leben?
Leben ist eine Sinuskurve. Kein Leben ist linear, auch kein Erfolg im Leben. Und damit meine ich nicht den finanziellen oder den beruflichen. Das gehört auch dazu und das ist schön. Ich meine insgesamt, unser Lebenserfolg ist nie linear, weil wenn es linear wäre, dann wären wir tot. Dann fehlt nur noch dieser Todeston, weißt du, und dann sind wir tot. So, wenn es aber mal gut läuft und mal nicht gut, mal aufgeht und mal ab, wir mal Freude haben und mal traurig sind. Das ist Leben. Also freut euch, wenn es euch auch mal, und das, ich will euch dazu nicht animieren, aber es ist doch gut, wenn auch Dinge mal nicht funktionieren. Ja. Weil wie sollen wir denn die Freude von Erfolgen wirklich spüren, wenn wir nicht auch wissen, wie es ist, Niederlagen einzustecken? Ja. Wie wollen wir denn die Freude der Liebe spüren, wenn wir nicht auch wissen, wie es manchmal ist, traurig zu sein und sich nicht geliebt zu fühlen. Also für mich gehört das alles zusammen. Und mein heutiges Credo ist, wenn wir es schaffen, das zu akzeptieren, dass es so ist, ich glaube, dann kommen wir einen ganzen Schritt vorwärts. Und dann kommen wir auch aus einem Teil dieser täglichen Unzufriedenheit raus, das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein. Doch, wir sind genug. Wir sind jeden Tag, sind wir im Grunde genommen gleich. Aber manchmal läuft's gut und manchmal läuft's nicht so gut. Ist halt so.
Was war für dich das Schwierigste, was du in deinem Leben vergeben musstest?
Alter Schwede, meinem Vater. Also kurz, um die Story zu erzählen, mein Vater war ja nie da. Also meine Mama hatte ein Verhältnis mit meinem Vater, einem Afrikaner aus Ghana, und war aber verheiratet mit Günther, ihrem Ehemann, und sie war schwanger. Und man kann sich's vorstellen, vor 53 Jahren gab es noch nicht so viele Techniken, schon rauszukriegen, wessen Kind ist denn das jetzt da drin. So, das heißt, meine Mama hat mit der Angst gelebt, nicht zu wissen, wessen Kind ist da jetzt in ihrem Bauch. Das von Günther, ihrem Ehemann. Das wäre sozusagen die gute Variante in ihrem Leben gewesen. Oder von meinem Vater. So. Und das Interessante ist, dass als ich geboren wurde, Günther dachte, ich wäre sein Kind, mich Detlef genannt hat und 2 Monate lang mich gewickelt hat und sich um mich gekümmert hat. Und erst als meine Oma, seine Mutter, kam und mal in den Kinderwagen reingeguckt hat und sie zu ihm sagte, Günther, das ist nicht dein Kind, haben sich bei ihm die Augen geöffnet und er hat erkannt, okay, da entstehen Locken, ich bin nicht so dunkel wie das Kind. Also, aber erstmal, ich sag mal, vor Vaterliebe wahrscheinlich blind. Ja. Und dann ging das Debakel natürlich los, weißt du? Trennung, auseinander. Meine Mama war dann manisch-depressiv, hochgradig, war sie vorher schon. Dann hat es sich richtig ausgewirkt, richtig ausgelebt. Und dadurch musste ich dann irgendwann ins Heim, weil sie mich auch nicht mehr erkannt hat zum Teil. Wenn sie depressive Schübe hatte, dann hat sie teilweise gesagt, wo kommt dieser Junge her? Den Jungen hat der Teufel geschickt. Sie wusste nicht mehr, wer ich bin. Und als ich 11 war, mit 9 bin ich ins Heim gekommen, als ich 11 war, da kam sie mich besuchen. Und Frau Schenk, meine Erzieherin damals, sagte, Detlef, komm mal, deine Mama will dich besuchen. Und ich bin vor Freude über diesen ganzen Flur gerast, ja, und stand dann vor ihr mit Frau Schenk, mit meiner Erzieherin, und meine Mutter stand so 2-3 Stufen tiefer. Und dann guckte meine Mutter mich an, guckte Frau Schenk an, guckte mich an und sagte zu Frau Schenk, bringen Sie mir meinen Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Weil sie mich nicht mehr erkannt hatte. So, und das war für mich so der Moment, glaube ich, wo ich mich dann aus Selbstschutz unbewusst von ihr verabschiedet habe. Ja. Damit war sozusagen dieses Thema für mich durch. Mein Vater hat immer geleugnet, dass ich sein Sohn bin, hat gesagt, das Kind ist nicht von mir, es stimmt nicht. Hatte auch schon Kinder, war verheiratet und hat ganz woanders gelebt, ja, dann später in Bremen. Und meine Mutter ist 2 Jahre später gestorben, da war ich 13. So, und da schließt sich jetzt wieder so der Kreis. Mit 12 habe ich Michael Jackson im Fernsehen gesehen. Und habe angefangen zu tanzen, glücklicherweise, weil natürlich hatte das noch mal eine Wucht, als meine Mutter dann gestorben ist. Ich konnte bei der Beerdigung zwar nicht mehr weinen, das war mir extrem peinlich. Ja, das war mir sehr unangenehm, weil ich dachte, was bist du für ein scheiß Sohn, dass du keine Tränen mehr übrig hast. Aber da war halt nichts mehr.
Ja.
Ja. Und glücklicherweise hatte ich Michael Jackson und das Tanzen, dass ich mich daran festhalten konnte, auch in dieser Zeit. Aber ich habe die Frage vergessen.
Dein Vater, Vergebung.
Ja, und das mit meinem Vater, das war echt ein krasses Ding. Weil er halt nie da war und er wusste, dass es mich gibt. Und hat sich nie gekümmert. Und dann war ich mal in Österreich bei Bekannten, bei einem guten Bekannten von mir. Und dessen Frau hat so Heilarbeit gemacht. Und da war ich noch nicht so, heute bin ich ja spirituell interessiert und total offen, seit vielen Jahren schon. Aber damals war das für mich so ein bisschen so, was, wie denn, wo denn, was denn, ja. Aber ich habe mich drauf eingelassen und habe dann da so gelegen und sie hat so Vergebungsarbeit gemacht und ich musste dann Sachen sagen und dann sollte ich sagen, ich vergebe dir. Und das konnte ich nicht. Also ich würde mal sagen, das hat mindestens 20 Minuten gedauert, bis ich das dann sagen konnte. Aber vorher habe ich so, kann ich mich dran erinnern, so geschrien, also fast so ein bisschen wie im Trance, weißt du, so,
ja.
Wo warst du? Du warst nie da. Und also ganz krass. Und dann konnte ich ihm aber vergeben.
Mhm.
Und dann Jahre später, da war ich 34, habe ich ihn kennengelernt. Bin nach Ghana geflogen, weil ich ja meine Geschwister, mein Vater hatte ja schon Kinder. Jetzt wird's echt weird, ja. Also mein Vater hatte ja schon Kinder. 2, Stokely und Patricia. Und deren Mutter, Hannelore, hatte das irgendwie über einen Anwalt schon mal mitbekommen, dass da noch ein anderes Kind sein soll. Aber mein Vater hat immer gesagt, darüber reden wir nicht, sonst verlasse ich dich. Wenn du jetzt nicht Ruhe gibst, dann ist es hier vorbei. Also hat sie nicht mehr drüber gesprochen. Aber meine Geschwister und sie wussten, da gibt's irgendwo einen Detlef Soest.
Mhm.
Und die dachten, der wird S-O-E-S-T geschrieben, wie die Stadt. Und jetzt kommt die, also da denkt man, es ist aus dem Film. Wir hatten die erste Popstars-Staffel hinter uns und hatten die No Angels gecastet. Und ich habe mit den New Angels die erste Stadiontour beziehungsweise die erste Tournee vorbereitet. Das war irgendwo in Bayern, in so einem kleineren Ort, wo wir in Ruhe trainieren konnten. Und wir sitzen abends beim Essen und die Managerin kommt und verteilt so die Fanpost, die ja immer kam. Und da war auch was für mich dabei. Und dann hielt sie den einen so in der Hand und sagte, Detlef, die haben das immer vorher aufgemacht, damit da nicht irgendwie was drin ist oder so, ja. Wenn das stimmt, dann guck dir das mal an. Und dann habe ich beim Abendessen angefangen, das zu lesen und habe dann schon angefangen zu weinen. Und bin dann aber, die anderen sind unten geblieben, die Mädels und die Managerin, habe gesagt, Joy, ich muss mal auf mein Zimmer. Bin auf mein Zimmer und in dem Brief stand halt drin, hallo Detlef, das ist kein Fan, keine Fanpost. Mein Name ist Patricia. Und ich bin deine Schwester. Da war ich 31. Und höre plötzlich, dass ich Familie habe. Und einen Bruder noch dazu. Und dann schrieb sie, dass sie also schon seit langem mich suchen und irgendwie aber nie fündig geworden sind. Und dann hat sie mit ihrer Freundin Popstars geguckt.
Ach, krass.
Und mein Bruder und ich, wir ähneln uns. Ja? Stokely. Und da sagt die Freundin, guck mal, der Choreograf, irgendwie sieht der ein bisschen aus wie Stokely, findest du nicht? Das ist kein Witz. Und dann hat es bei Patricia angefangen zu rattern. Und dann haben die sich zum Schluss den Abspann angeguckt. Und dann stand da Choreograf Detlef Soest mit Doppel-O. Und dann bin ich 4 Tage später, nachdem ich die Post bekommen habe, nach Trier zu ihnen gereist und hatte plötzlich eine Familie, wo ich 20 Jahre keine hatte.
Wow.
Und bis heute. Ja, Stoke lebt in Oldenburg, ist auch Vater und verheiratet. Patricia ist auch Mutter jetzt geworden, lebt in München, ist verheiratet. Wir treffen uns so einmal, zweimal im Jahr. Öfter klappt's nicht, aber das ist meine Familie.
Wow.
Huh. Jetzt waren wir aber bei, ich habe meinen Vater besucht. So, da war ich also 31 und mit 34 hatte ich dann irgendwie mal wieder eine Doppelseite in der Bravo und die hat Patricia, die dann gesagt hat, naja, Papa ist ja noch da, aber der ist nach Ghana gezogen, die hat dann die mitgenommen nach Ghana und hat es meinem Papa gezeigt und hat gesagt, Papa, weißt du, wer das ist? Und dann sagte er so, ja, Stokely. Sagt sie, nein, ist nicht Stokely. Doch, sehe ich doch, ist Stokely. Sagt sie, nein, Papa, das ist Detlef.
Wow.
Und du kennst ihn. Und dann ist er wohl ganz ruhig geworden und hat dann gesagt, sag ihm, er soll mich besuchen. So, ich mit 34 Jahren, 34 Jahre war der nie da. Jetzt ist er da irgendwo in Ghana, in Kumasi und sagt, ich soll ihn besuchen. 34 Jahre ist ihm das nicht eingefallen und jetzt soll ich auf den Schnipsen dahin? Also so war mein erstes Denken. Da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Soll der doch herkommen? Hat sich 34 Jahre nicht für mich interessiert, soll ich da hinfahren? Nö. Und dann sagte eine Freundin von mir aus München, sagte, kannst du machen, alles gut. Aber wenn du willst, dass sich für dich der Kreis schließt, Detlef, dann würde ich dir empfehlen, ihn zu besuchen, weil du wirst es nicht mehr immer können.
Mhm.
Und dann bin ich ihn besuchen gegangen. Mit meiner Schwester zusammen sind wir da hingereist, nach Ghana, Accra, von Accra aus nach Kumasi. Das war so ein Lehmhütten-Slum-mäßig so ein bisschen. Da draußen standen bestimmt 50 Onkels, Tanten, Cousins und Cousinen von mir und Großtanten und Großcousinen und weiß nicht, ich bin auch verwandt. Und dann ging ich so rein in diese Lehmhütte und da saß in so einem afrikanischen Kostüm in weiß mit so bunt, saß dann so mein Vater mit großen Augen, hat so gelächelt, mich angeguckt, viel kleiner als ich, ja. Und dann konnte ich mit 34 Jahren was sagen, was ich vorher noch nie sagen konnte. Hallo, Papa.
Schön.
Das war krass. Naja, weg damit.
danke fürs Teilen.
Ja. Und 4 Tage später haben wir dann mal so in Ruhe zu zweit gesessen, um jetzt sozusagen den Schutz reinzuholen für mich. Haben wir dann zu zweit gesessen und dann sagte ich so, Papa, warum hast du mich eigentlich nie besucht? Oder warum hast du eigentlich nie nach mir gesucht? Und dann guckte er mich so an, hatte schon 2 Schlaganfälle gehabt und sagte so, vergessen, einfach vergessen. Im Endeffekt weggedrückt, weißt du? Und für das einzelne Schicksal ist es shocking, wenn man das hört. Aber wenn wir ehrlich sind, wie oft passiert es in der Welt? Wie oft passiert es, dass Väter einfach weg sind und nie mehr da sind? Also das war jetzt keine große Ausnahme bei mir. Mhm. Aber natürlich fühlt sich's für das Kind beschissen an.
Ja.
Und 2 Jahre später ist er dann auch gestorben. Also konnte ich wirklich für mich diesen Kreis schließen.
Ja.
Einmal im Leben sagen, hallo Papa, das war mir schon wichtig. Und konnte meinen Frieden damit machen.
Ja.
Und ich habe ihm verziehen. Um zum Anfang der Frage zurückzukommen.
Danke fürs Teilen. Wenn du dir vorstellst, oder bevor ich zu der Frage komme, eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle hier im Podcast. Du hast ja vorhin schon kurz über Spiritualität gesprochen. Was bedeutet für dich, ganz persönlich für dich, Spiritualität?
Ich bin nicht institutionell. Ich bin nicht institutionell, aber sehr spirituell, reimt sich. Ich bete jeden Tag. Ich bete jeden Tag das Vater Unser, auch mehrmals, vor jeder Speech, die ich halte. Da würde mich auch mal interessieren, was ist dein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst, ja? Vor jeder Speech, die ich halte, bete ich. Mhm. Und danke dafür, dass ich mit den Menschen meine Geschichte teilen kann, dass ich sie bewegen darf, dass ich ihnen Hoffnung geben darf, dass ich sie motivieren darf, ihren Weg zu finden und sie mit einem positiven Vibe berühren kann. Und dafür danke ich und dafür bete ich und dann gehe ich raus. Aber ich bete auch abends zu Hause vorm Schlafengehen. Das gehört für mich einfach dazu, zu der Dankbarkeit und auch der Demut dem Leben gegenüber, was wir leben dürfen. Weil verdammt nochmal, wir sind gesund. Ja, jeder, der krank ist, würde sich jetzt wünschen, unser Schicksal zu haben. Wir können sehen. Jeder, der blind ist, würde sich jetzt wünschen, sehen zu können. Wir können es unendlich fortsetzen. Ja. Wir wohnen in einer Wohnung. Jeder, der wohnungslos ist, würde sich wünschen, eine Wohnung zu haben. Also diese Demut und Dankbarkeit dem gegenüber, was wir haben und leben dürfen. Und dazu, da gehört für mich Beten ganz klar dazu.
Sehr schön.
Bis hin zu Engeln. Hm. Jetzt sagen bestimmt wieder einige. Wobei, in deinem Podcast glaube ich nicht, dass so viele sagen, hat ja ein Ding an der Waffel.
So, ja, wie heißt dein Engel?
Genau.
Ich rede hier viel über Engel und alles. Also hier ist ein Safe Space für all das.
Also wenn Kate und ich manchmal in der Küche über Engel und bis hin zu Einhörnern und so weiter, also über diese ganze Spiritualität reden, dann sagen wir uns auch manchmal so, ein Glück, dass wir ja heiratet haben, weil jeder andere Partner würde jetzt vor uns stehen und sagen, ciao. Ich hab noch Termine, ich muss noch mal los, tut mir leid, das habe ich voll vergessen. Ja, ich komme gleich.
Ja, das ist das Schönste überhaupt, wenn man das teilen kann. Und ich glaube, es wird immer normaler werden.
Das Gefühl habe ich auch. Ja.
Weil es einfach... Ja, nur weil wir es nicht mit unseren 5 Sinnen sehen können, bedeutet das ja noch lange nicht, dass es nicht da ist. Weil Liebe können wir ja auch alle fühlen und man kann sie ja trotzdem nicht anfassen.
Ja, und ich finde, man fühlt ja auch Energie, so wie wir vorhin am Anfang darüber gesprochen haben, dass irgendwie wir, ich sag jetzt mal, eine Verbindung hatten, ohne eine Verbindung zu haben. Das ist ja auch was Energetisches, was man nicht beschreiben kann.
Stell dir vor. Es ist irgendwann, du lebst noch ein mega erfülltes, langes Leben. Mhm. Deine Kinder haben irgendwann, du hast Enkelkinder, also ne, du bist richtig alt, richtig happy, alles voll schön. Und irgendwann wäre der letzte Tag deines Lebens und ich wäre aus irgendeinem Zufall da. Ja, und ich würde sagen, Detlef, heute ist der letzte Tag deines Lebens. Die schlechten Nachrichten sind, es wurde alles gelöscht, was du jemals gemacht hast. Dein Buch ist weg, dein Podcast, es ist alles, YouTube, nicht, es gibt nichts mehr einfach. Und ich würde dir ein weißes Blatt Papier geben und einen Stift und würde zu dir sagen, wenn es nur 3 Dinge gibt, die du jetzt noch aufschreiben könntest, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen danach leben, 3 Weisheiten, die du da lassen wollen würdest, wenn sonst alles andere weg wäre, was würdest du auf dieses Blatt Papier schreiben?
Das Erste, was mir kommt, ist, trau dich. Mhm. Trau dich einfach, andere machen es auch. Ja. Das Zweite ist, bleib dran. Ich glaube, dass egal in welchen Situationen, ob in Beziehung, ob auf unserem Karriereweg, körperlich, ich glaube, dass wir Menschen teilweise viel zu früh aufgeben. Also trau dich, bleib dran und sei dankbar. Mhm. Das sind die 3 Sachen, die mir hochkommen.
Mega schön. Letzte Frage. Du hast ja oft in deinem Leben hergehalten für Projektionen von außen.
Ja.
Für Menschen, die Angst davor haben, in die Sichtbarkeit zu gehen, weil sie Angst davor haben, dass Menschen was über einen sagen, was nicht stimmt, wo man selber weiß, es stimmt einfach nicht, aber es steht dann irgendwo geschrieben.
Absolut.
Und bis heute passieren dir solche Sachen. Was würdest du jemanden, der gerade zuhört und denkt, ich würde so gern mein erstes Tanz-YouTube-Video hochladen. Ich würde so gern diesem Mädchen schreiben. Ich würde so gern, was auch immer es ist, mein Buch veröffentlichen. Aber ich habe Angst vor den Menschen, die dann gemeine Sachen sagen könnten. Was würdest du diesen Menschen aus all dem, was du gelernt hast, mit auf den Weg geben?
Da würde ich gerne 2 Sachen mitgeben. Menschen, die glücklich sind, Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind, Menschen, die aus ihrer Sicht erfolgreich sind, in einer guten Beziehung leben, ein erfülltes Leben haben. Sind das Menschen, die bei dem Versuch, wenn du dein YouTube-Video hochladen willst oder wenn du mit einem Blog in die Öffentlichkeit gehst oder was auch immer machst oder das Mädchen anrufst oder ihr schreibst, sind das Menschen, die dich dafür auslachen würden, die Hate über dich kommen lassen würden? Oder sind Menschen, die sowas tun, genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe? Das ist das Erste. Das sollten wir uns immer vor Augen führen.
Woher kommt es, was gesagt wird, ne?
Und wie traurig und unzufrieden musst du mit dir selbst sein,
ja,
um bei jemand anderem, der versucht, etwas zu schaffen, diese Negativität auszuschütten?
Ja.
Das ist das Erste. Ich finde, dass es dann viel leichter fällt, diese Dinge, das zu verstehen. Und das Zweite ist, ey, wer losgeht, kann hinfallen. Wenn du nicht bereit bist, hinzufallen, dann solltest du nicht losgehen. Aber dann akzeptiere auch, dass sich nichts ändern wird.
Mhm.
Du kannst es umgehen. Du kannst Fehler, Niederlagen und vielleicht auch Spott. Du kannst es umgehen. Wenn du dich im Keller versteckst und nichts machst, dann hast du die Chance, dass du auch keine Fehler machst. Aber wenn du losgehst, wenn du was machst, werden auch Fehler passieren. Und es wird dich nicht jeder toll finden. Das weiß ich selber gut genug. Und ich habe mich irgendwann dazu entschieden, mich nicht mehr auf die zu konzentrieren, die mich finden, die mich nicht mögen, die meine Art nicht mögen, die was auch immer, sondern auf die zu konzentrieren, die das, was ich mache, irgendwie gut finden und mit mir d'accord sind. Ich kann doch entscheiden, welche Perspektive ich einnehme. Worauf ich mich fokussiere? Auf das Schlechte oder auf das Positive?
Detlef, oh, danke von Herzen wirklich für dein Sein.
Ich danke dir.
Für alles, was du geteilt hast, für all das, was du dir jetzt auch erlaubt hast, in deinem Leben zu leben, ja, mit den Startbedingungen. Ich glaube, du kannst einfach jeden Tag so stolz auf dich selber sein. Ich hoffe, das bist du. Und,
das bin ich.
Ja, und danke wirklich, danke für dein Sein.
Von ganzem Herzen. Und danke, dass ich hier diesen Raum nutzen durfte, weil du hast ja gemerkt, auch in mir, man sagt ja immer so schön, wann sind denn diese Traumas, die man vielleicht hat aus der Kindheit, vielleicht noch abschließend, wann sind die vorbei? Die Narben gehen nicht weg.
Ja.
Man lernt nur besser, mit ihnen umzugehen. Und ab und an, so wie heute bei mir, platzt dann auch mal wieder eine auf. Aber es ist gut, weil die heilt auch wieder.
Ja. Und ich glaube, ich finde immer, wenn sich Menschen verletzlich zeigen, heilt man damit ja auch alle anderen ein bisschen mit.
Das
weißt
stimmt.
Du? Das ist dadurch, passiert in mir was, in denen die zuhören. Und das ist ja das, wer wir eigentlich sind als Menschen. Ja. Also danke dir.
Danke dir.
Willkommen zurück aus diesem wunderschönen Gespräch. Ich hoffe, ja, dass du gerade irgendwie ganz, ganz, ganz tief in deinem Herzen berührt worden bist von diesem Gespräch, inspiriert worden bist. Und wenn dich das Thema Vergebung interessiert, dann stay tuned, könnte ich so sagen, weil im Mai auf jeden Fall das Thema Vergebung bei mir auch wieder eine größere Rolle spielen wird. Und ich dir etwas zur Verfügung stellen werde, wo du in die Vergebung mitgehen kannst, einen Kurs. Ich will aber noch gar nicht zu viel verraten. Halt dich einfach auf dem Laufenden, komm in meinen Newsletter und dann bist du alles dazu erfahren, wenn du da gerne dabei sein möchtest und wenn du gerne tiefer in das Thema Vergebung reinstarten möchtest. Und ansonsten, danke für all die Liebe für diesen Podcast. Schick ihn weiter, teile ihn so gerne und du findest alle Links in den Shownotes natürlich. Ich freue mich, wenn du mir bei Instagram folgst, @LauraMarlinaSeiler, wenn du hier abonnierst, wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst, auf YouTube, Spotify, iTunes. Danke fürs Folgen, danke fürs Teilen. Ganz viel Liebe zu dir. Hab einen wunderschönen Tag. Rock on und Namaste. Deine Laura.